ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen aus Po vom Place de Verdun, von der 5. Etappe, die den erwarteten Massensprint uns präsentiert hat. Mit einem Ende, das einer von uns richtig getippt hat. Holger Gerske, heute fangen wir mit dir an. Herzlichen Glückwunsch. Holger
hat den Tagessieger richtig getippt. Danke an Olaf Koll.
Ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Also Holger ist da, Florian Nass, unser Fernsehreporter, ist dabei.
Gute.
Und was sagt man in Münster eigentlich, Fabian Wickmann?
Moin.
Nee.
Doch.
Ehrlich jetzt?
Ich sag immer Moin.
In Münster? Okay, ist auch egal. Wir sagen Bonjour, Bonsoir aus Frankreich von der Tour, vom ersten Massensprint. Den wir uns erstmal anhören. Holger Gerske hat das im Tourfunk live so geschildert. Wir übertragen ja jede Etappe ab 14 Uhr jeden Tag live im Stream und so klang es auch in den deutschen Radiosendern.
Es wird der erste Massensprint dieser Rundfahrt und es wird hektisch. Es gab auch schon 2-3 Stürze. Einige Mannschaften sind da ziemlich in Unordnung geraten, aber ein Sprintzug, der funktioniert, ist der von Max Kanter. Er hat seine zwei Anfahrer, Ballerini und Tönissen, vor sich auf der rechten Straßenseite. Zu dritt sind sie noch, das ist fast schulmäßig. Er muss aber jetzt zeigen, der 28-Jährige, bei seinem ersten Tour de France Massensprint, dass er diese Position auch behauptet. Bis hierher läuft es gut. Linkskurve, dann sind es noch 1000 Meter bis zum Finale dieser Etappe und die Mannschaft von Max Kanter ist jetzt ein bisschen auseinandergerissen worden und wir haben tatsächlich ein Finale, wie es tatsächlich für die Tour typischer nicht sein könne, von wegen irgendwelche Sprintzüge, jeder fährt im Prinzip für sich, alle so hintereinander her. Wo sind die großen Favoriten? Von Mats Pedersen im grünen Trikot sehe ich die 10. Stelle. Ich sehe nichts für den Moment von Pascal Ackermann und auch nichts von Phil Bauhaus, allerdings sehe ich Max Kanter an der 6. Stelle, der liegt ganz gut, da die Mannschaft von Milan Fretin aus Italien das Finale öffnet. Dieses Team und das von Max Kanter sieht am besten aus und Olaf Koy ist auch noch da, aber an der 6., 7. Stelle. Binyan Gemay ist 8., der Mann aus Eritrea. Es sind nur noch 300 Meter. Jetzt ist Max Kanter an der 2. Stelle. Jetzt wird ihm der Sprint angefahren. Da muss er sich wirklich körperlich durchsetzen, aber er ist in der optimalen Position. Max Kanter ist aktuell 2. Der Sprint liegt ihm faktisch zu Füßen. Olaf Koy kommt aber und es kommt auch Mats Pedersen. Jetzt muss das Finale angezogen werden. Und jetzt kommt Olaf Koy. Olaf Koy in der führenden Position. Max Kanter an seinem Hinterrad. Koy immer noch vor Kanter. Koy vor Kanter. Olaf Koy gewinnt locker. Und Max Kanter wird 2. Stark von Olaf Koy. Die beiden, die noch nie einen Massensprint gefahren sind bei dieser Tour de France, brillieren hier in den Straßen von Po. Olaf Koy ist hier tatsächlich der Etappensieger der Niederländer, der von seiner Wismar-Mannschaft nie mitgenommen wurde und der jetzt hier erstmals die Chance bekommt, mit um den Etappensieg zu fahren und souverän diesen Sprint gewinnt, da in diesem Augenblick erst das gelbe Trikot ankommt von Thorstein Tran. Ich weiß nicht, ob er aufgehalten wurde durch einen Sturz, aber es war 27 Sekunden hinter dem Etappensieger und damit hat er sein gelbes Trikot erfolgreich verteidigt. Es muss ein Fotofinish gegeben haben um den 2. Platz, das ist noch nicht 100% bestätigt. Von schräg vorn würde ich sagen, dass Max Kanter den 2. Platz belegt hat. Er hat auf jeden Fall einen starken Endspurt gezeigt und hat auch sich nicht etwa freudig gegeben im Zielauslauf, ganz im Gegensatz zu Olaf Koy, sondern war enttäuscht über diesen 2. Platz. Olaf Koy aus den Niederlanden gewinnt diese Etappe vor einem ganz, ganz starken Max Kanter auf Platz 2. Und 3. wird dann der mitfavorisierte Tim Merlier aus Belgien.
Ja, was für ein packendes Finale am Ende einer Etappe, die vielleicht mal so ein bisschen ausgeglichen hat, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Das war schon sehr aufregend in Spanien und dann auch hier in Frankreich. Heute mal ein bisschen gemütlicher bei etwas, also das Tempo war trotzdem hoch, aber es war nicht so spektakulär anzugucken, das wollte ich damit sagen, wie in den vergangenen Tagen, aber dann eben das von uns alle erwartete Finale. Wir müssen einmal dazu sagen, der Mann in Gelb ist wohl gestört, Thorstein Tran hat eben von einer kleinen Wunde am linken Knie gesprochen, die aber nicht ernst ist, also er lächelte auch schon im gelben Trikot, aber Sturz des gelben Trikots ist immer so ein kleiner Hinhörer. Es gab ein paar Stürze, bei ihnen hat es offenbar nicht so schwer erwischt. So, kommen wir mal zum Sprint und zu Olaf Koy, der ja jetzt nicht überraschend wie Kai aus der Kiste kam, aber es war nun mal seine erste Tour und das war schon extrem beeindruckend. Das hat mich ein bisschen an Marcel Kittel erinnert, der hier in Po auch mal mit so einem Mega-Vorsprung gewonnen hat.
Ja, der ist gefahren wie an so einem Gummiband aufgezogen. Ne? Also der hat angetreten und hatte sofort seine 5, 6, 7 Meter und die hat er dann auch hinterher gehalten. Da konnte ihm konnte gar keiner mit hinterher fahren. Das war schon wirklich ein starkes Stück und er hatte ja keine großen Anfahrer mehr. Also es war ja alles ein bisschen durcheinander. Wirklich der beste Zug war von Max Ganter. Also das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, und hinten haben sich die ganzen Favoriten auch so ein bisschen angeguckt. Ne? Ja, es gab ein paar Stürze, wir haben auch nicht alle gesehen. Gerade der erste Sturz, direkt erste Rechtskurve nach einer ewig langen Geradeausfahrt. Wir hatten es ja groß diskutiert die ganze Zeit. Das war klar, es gab bis jetzt noch kein Massensprint. Es waren vier sehr schwere Etappen bis jetzt. Und alle waren da heute frisch, weil eben nur ein Fahrer vorne da war, der allerdings alleine über 120 Kilometer einen 45er Schnitt gefahren ist. Also wir haben noch Mats Petersen hinterher gesehen, der hat ihm hinterm Podium nochmal auf die Schulter geklopft. Der hat ihm, glaube ich, auch gesagt, vielen Dank. Dann sind wir frühzeitig im Bett, im Hotel nämlich, und kriegen Massage und können heute Abend noch essen. Weil wenn der nicht attackiert hätte, wer hätte es dann gemacht?
Da wären wir jetzt noch nicht im Ziel.
So ist es.
Der Baptiste Weisstrafeur, über 140 Kilometer alleine gefahren. Wie auch schön zu sehen, er hat bei Kilometer Null attackiert, sich immer umgedreht, da kommt keiner mit. Du hast hinten schon das Feld gesehen, da passierte gar nichts.
Hatte keiner
alles
Bock,
klar, Augen zu und durch. Bevor wir gleich nochmal auf den Sprint kommen, lass uns mal ganz kurz bei dem Franzosen bleiben. Der hat ja noch nie so eine große Aufmerksamkeit bekommen. Aber wie ist denn das eigentlich, so ewig lange da vorne allein zu fahren? Ist das langweilig? Welche Gedanken macht er sich da? Führt er Selbstgespräche? Kennst du das aus Erfahrung?
Ja, ich habe das ja auch mal gemacht. Gut, da habe ich noch das Bergtrikot geholt und sind wir nach das als es nach Karlsruhe ging. Man ist da schon sehr euphorisiert, ne? Die Fans, man fährt da alleine durch und die Fans jubeln ja nur einem zu und das hilft schon wirklich enorm. Heute ging es ja auch viel über Felder, also da war nicht ganz so viel wie damals, als wir über die deutsche Grenze gefahren sind. Aber nichtsdestotrotz hat er das sehr gut gemacht und das ist das, was er ja auch kann. Also lange Zeit hohes Tempo fahren.
Das war, glaube ich,
so eine Visitenkarte auch abgegeben.
Genau, das war ein Bewerbungsschreiben auf Rädern. Sein Vertrag läuft nämlich aus und wer sich so zeigt auch möglicherweise Mannschaften, die auf der Suche sind nach solchen Fahrertypen. Hallo, also mit mir könnt ihr rechnen, nicht unbedingt immer als Solist. Aber so einer fährt auch Löcher zu. Ja, also das
halt eine Spitzengruppe ewig lang, ne?
Genau. Ja. Also das war schon sehr beeindruckend, wie ich finde. Und es war schön, dass sich wenigstens einer gefunden hat.
Ja.
Wir haben eben so gewitzelt, ja, wer weiß, ob sie jetzt schon im Ziel wären. Das hätte auch eine ganz üble Bummeletappe werden können. Das kann man gar niemandem verübeln, weil ja jeder weiß, du kommst als Ausreißer ja nicht an, du kommst nicht durch. Aber dann Eigeninitiativ zu sein, und Georg Zimmermann hat es ja auch bestätigt, das war der Plan und das passt zu ihm. Ich fand das super. Der hat viele Sympathien, der Mann aus der Bretagne, bei mir.
Selten hatten Lotto und Entremarché so günstige Werbeminuten wie heute.
Ja, das stimmt auch, ja klar.
Volle Kanne Aufmerksamkeit und zwar die ungeteilte, die ganze Zeit. Lass uns zurückkommen zum Sprint, zum Tagessieger Olaf Keul. Flo, du kennst ihn ja auch beispielsweise, ich weiß, dass er bei der Deutschlandtour mal bei einem Prolog gestürzt ist, damals noch bei Wismar. Aber schon immer ein wahnsinnig talentierter Sprinter. Ja, er hat Hamburg gewonnen, genau.
Münster.
Und trotzdem,
Münster natürlich.
Und trotzdem wird er ja vielen, die den Radsport nur dann verfolgen, wenn wir in der heißen Sonne von Frankreich sind, nicht so der ganz große Begriff sein. Wer ist Olaf Keul?
Also, ich fange mal ein bisschen anders an.
Ja.
Für mich ist das Wichtige, es geht also doch. Du kannst eine Mannschaft aufstellen, die natürlich im Gesamtklassement was zeigen will. So, und jetzt ist ja bewusst weggegangen von Wismar, da hätte er nie eine Chance gehabt, bei der Tour de France zu fahren. Es geht also doch, selbst in einer Achtermannschaft, früher in der Neuner, hättest du gesagt, okay, gut, ein Startplatz für einen Sprinter und einen Anfahrer, das kriegen wir immer noch hin. Die meisten großen Mannschaften sagen, nee, wir fahren auf Gesamtklassement. Und für ihn, Olaf Keul, geht das. Du hast vorhin im Kommentar gesagt, Fabian, der hat sich auch in seinen Vertrag reinschreiben lassen, dass er eine Startgarantie hat. Ob man auf die sich juristisch berufen kann, würde ich mal eher bezweifeln. Ja, aber das zeigt doch, diesem Mann traut man etwas zu. Der kam zudem ja auch noch aus einer Verletzung in diesem Jahr. Ja, er arbeitet sich dieses Vertrauen der Mannschaft und er zahlt volles Rohr zurück bei der allerersten Chance. Ich fand das mega. Aus diesen verschiedenen Gründen. Ja, natürlich hat er, wie wird dieser Mann auf die Tour de France geschaut haben? Der hat schon Etappensiege beim Giro gescheuert und bei großen Worldtour-Rennen, wir haben über Hamburger gesprochen, ja, und da musste er permanent warten und bei der ersten Gelegenheit kann er das einlösen. Das fand ich unheimlich gut und dieser Respekt gebührt auch seiner Mannschaft, dass sie sagen, wir trauen dir das zu, du kommst zwar aus einer Verletzung, aber die wissen ja auch um seine Werte, was er treten kann. Dieses Vertrauen zu geben und er zahlt es zurück. Das hat mir sehr imponiert heute.
Er hat ja einige Jahre mit zweistelliger Anzahl von Siegen gehabt. Und ich habe ein bisschen mal verglichen mit Pascal Ackermann, der auch so eine ganz starke Ebene hatte 2019 ja. Ja. und dem das eben nicht vergönnt war. Der ist ja. auch zu Bora damals gegangen, hat sich von Ralf Denk sagen lassen, 3 Jahre Vertrag, irgendwann fährst du die Tour de France.
Sehr gute Parallele.
Das ist nicht dazu gekommen. Und er hat leider die stärksten Jahre verpasst, hier bei der Tour zu sein. Bei Olaf Koi kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, den ich jetzt sehr spannend finde für den Moment. Wieder ein ehemaliger Wintersportler. Er sagt selbst, dass dieses Sprintvermögen von den Starts im Eisschnelllaufen kommt, die er geübt hat. Dieser Antritt, den wir heute gesehen haben, das ist das Know-how, was er von dort mitbringt. Wir haben ja im deutschen Radsport natürlich Florian Lippowitz als ehemaligen Biathleten, als Welteneinsteiger. Wir haben jetzt neu den zweiten der deutschen Meisterschaft, Lennart Jasch, der lange Jahre als Schnellläufer war. Bei ihm ist es nicht der Antritt, bei ihm ist es eher die Ausdauer, weil er ein Langstreckenläufer ist, auch im Eisschnelllaufen. Ja. Aber wenn man nicht gleich aufs Rad steigt, sondern irgendwas anderes noch macht, Remco Evenepoel hat ja auch lange Fußball gespielt, das ist aktuell wirklich nicht zum Nachteil. Und da ist Olaf Koi wieder mal ein gutes Beispiel. Deckname, der Gepard von Numansdorp.
Der Hai von Messina. Ja, Primož Roglič, ja auch ehemaliger Skispringer. Das ist auffällig, Fabian. Warum gibt es im Radsport so viele Quereinsteiger, die dann hier bei diesem Sport so erfolgreich sind?
Ja, immer mehr, ne? Ja, ich glaube, weil es jetzt Möglichkeiten gibt, auch die zu entdecken. Also Eisschnelllauf und Radsport, das gab es ja schon immer. Das gab schon immer Parallelen, auch Sprinter auf der Bahn. Also das war eher so, die Sprinter, die Bahn gefahren sind, sind auch immer mal wieder, gab es Holländer, die dann auch auf eben Eisschnelllauf gefahren sind und im Sommer auf der Bahn gefahren sind. Das passt, aber diese Ausdauer ist natürlich nochmal was anderes. Ob ich jetzt 1000 Meter Sprint fahre oder hier eine 200 Kilometer Etappe bei der Tour de France, das ist schon was anderes. Aber die Möglichkeiten, solche Leute herauszufiltern, sind natürlich wesentlich größer. Mittlerweile. Man kann durch Tests einfach mal gucken, was haben die drauf, wie sind die physisch, was haben die für Voraussetzungen, und dann gibt man ihnen auch durchaus jetzt mal eine Chance.
Olaf Koi, erste Tour-Etappen-Massensprint, erster Sieg. Max Kanter, erster Tour-Etappensprint, erster, zweiter Platz. Was halten wir davon, Holger?
Ja, sehr viel. Das gilt im Prinzip das Gleiche. Auch Max Kanter ist seit vielen Jahren unterwegs. Jetzt eine Schublade tiefer, bei allem Respekt. Ne? Er hat nicht die Anzahl von Siegen, die Olaf Koi gesammelt hat über die Jahre. Wir haben ja schon gesagt, die Cycle Classics in Hamburg zum Beispiel gewonnen, aber auch andere Rennen, vor allem beim Giro-Etappensiege, gefeiert. Max Kanter war beim Giro dabei, oft genug. Er ist viele Sprints dort gefahren, hat Erfahrung gesammelt, hat keine Etappe gewonnen dabei, aber in diesem Jahr immerhin schon bei Paris-Nizza. Das ist dann schon mal eine World-Tour-Etappe, ein World-Tour-Sprint zu gewinnen und mit 28 den Durchbruch geschafft. Er profitiert, glaube ich, das haben wir heute auch gesehen, vom Know-how, das Mark Cavendish mal in diese Mannschaft Astana gebracht hat. Denn so Anfahrer muss man erstmal haben. Tolles hat ja selber schon mal einen Sprint gewonnen, wenn auch berghoch, damals in Brüssel.
In Brüssel, ja.
Ja, und Ballerini, das sind richtig gute Leute, die auch die Erfahrung haben. Er selber hat auch die Statur, sich da durchzusetzen. Er musste auch ein, zwei Mal seine Position echt verteidigen. Das hat er gemacht. Und also für so einen ersten Tour de France Auftritt ist es dann auch toll, dass man sich ärgert, dass man Zweiter wird.
Ja.
Ja, alle anderen würden ihn bejubeln und sagen, ey, beim ersten Mal Zweiter, dann bist du automatisch in der Verlosung für den Rest. Aber bei ihm hatte ich so das Gefühl, wer weiß, ob die Chance wiederkommt. So.
Ja, andererseits, Sprinter. Hatte ich ja vorhin schon im Livestream auch gesagt, also er hat ja nicht den zweiten Platz belegt, weil die anderen alle nicht dabei waren und gestürzt waren. Die waren ja alle da.
Und er lässt Merlier und Philipsen hinter sich. Und von den absoluten Weltklasse-Sprintern fehlt nur einer, das ist Milan. Ja, der Rest ist ja tatsächlich da. Ja, mit denen hat er sich messen können, auch durch die Mannschaftsleistung, aber am Ende muss er es ja selbst dann lösen und das hat er toll gemacht. Ich hoffe, dass es ihm das Mut gibt. Selbstverständlich werden die Top-Teams in Sachen Sprints das aufarbeiten. In 2 Tagen gibt es schon die nächste Chance, nämlich in Bordeaux. Der ist jetzt mal natürlich genauso viel wert. Ja, ist auch nur ein Etappensieg, aber Bordeaux klingt für die Sprinter natürlich nochmal besonders. Ja, da glaube ich, wollen so Leute wie Merlier und Jasper Philipsen erst recht gewinnen und das Ding. Und das ist eine Scharte. Und für diese wirklich Niederlage, ich hoffe, dass Max Kanter das nicht als Niederlage begreift. Dieser Spruch, der Zweite ist der erste Verlierer im Sprint, geht mir immer vollkommen auf den Wecker. Vor allem, wenn man Debütant ist, dass er natürlich begreift und sieht, so leicht, diese Chance ergibt sich vielleicht in dieser Konstellation nicht nochmal so schnell. Das ist logisch, das ist nachvollziehbar. Trotz allem, man muss es einordnen. Wer war dabei, wer waren die Gegner und wen hat er hinter sich gelassen? Super.
Ich nenne keine Namen, aber es gibt ehemalige Radprofis, die nach so einem zweiten Platz im Sprint extrem kurz angebunden waren, auch gar keinen Bock hatten, irgendwelche Interviews zu geben. Max Kanter war natürlich erst enttäuscht, ist klar, aber dann hinten am Bus schon wieder ein bisschen entspannter und konnte sehr zufrieden sein mit ihm, mit sich selbst im Gespräch von Bernd Arnold.
Ja, jetzt können Sie das vielleicht noch schon ein bisschen angucken. Gehen Sie dann rein in den Bus und analysieren schon mal und gucken den Sprint sich nochmal an oder wie machen Sie das?
Nee, das passiert dann nachher, wenn ich dann im Hotel bin. Erstmal versuche ich jetzt so schnell wie möglich die Erholung zu starten. Das heißt Recovery Shake und dann versuchen so schnell wie möglich was zu essen. Und dann nachher in Ruhe gucke ich mir das Finale nochmal an und analysiere das.
Die Anfahrt war ja schon sehr schwer mit diesen ganzen Fahrbahnteilern. Wie haben Sie das Ganze erlebt? Es gab ja auch zwei kleinere Stürze, wohl keine Massenstürze, aber Stürze.
Ja, wir können uns ja ein bisschen drauf vorbereiten, aber natürlich im Finale ist es dann doch alles nochmal anders. Es war super nervös, jeder wollte vorne fahren. Und dann hat mein Team einen super Job gemacht, mich in eine ordentliche Position gebracht und ich konnte meinen Sprint fahren.
Jetzt unter Sprintern ist es ja so, da sagt der eine, geil, zweiter Platz, erste Massensprint bei der Tour de France, vorne reingefahren, ganz viele Spitzenfahrer hinter sich gelassen. Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, Sie hängen da so einen Philipsen ab und auch viele andere große Namen.
Ja, ich glaube, wir können darauf aufbauen, aber natürlich ist es immer ein bisschen bittersweet, wenn man Zweiter als Sprinter wird, aber... ja, es war ein guter Start für uns. Wir haben ein gutes Timing gehabt im Leadout. Koi war halt einfach der Schnellere heute und kam von hinten mit ein bisschen mehr Speed. Ja, da muss man halt sich halt auch manchmal mit dem zweiten Platz zu Genüge gehen.
Und übermorgen, ne, das ist ja wieder so eine Sprintankunft. Jetzt heißt es aber erstmal den harten Tag morgen überstehen, den Berg und dann wieder angreifen.
Ja, genau. Wir schauen jetzt erstmal auf morgen. Wie ich auch letztens schon gesagt habe, immer auf, von Tag zu Tag zu fokussieren und dann kommt die nächste Sprintetappe und dann versuchen wir wieder im Finale mit dabei zu sein.
Mit was belohnen Sie sich jetzt?
Ja, große Belohnung gibt es jetzt noch nicht. Das findet dann hoffentlich nach der Tour de France statt, aber oder mit einem Etappensieg. Aber mit einer Massage belohne ich mich heute Abend.
Jetzt sind Sie so viele Kilometer gefahren, jetzt fahren Sie mit dem Fahrrad ins Hotel. Wie kommt's?
Ja, das Hotel ist hier um die Ecke, das ist jetzt nicht mehr weit, das ein bisschen ausrollen schadet auch nicht nach so einem Sprint, ein bisschen das Laktat aus den Beinen rausbekommen und der eine Kilometer ist jetzt auch nicht der heiße Tropfen auf dem Stein.
Wir verstehen, was er meint. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz, ganz interessante und genau die richtige Mischung irgendwie zwischen Demut und Anerkennung der Leistung von Olaf Keul und gleichzeitig aber auch dieser Enttäuschung und dieses Blutlecken, hier geht jetzt vielleicht doch noch mehr, oder?
Erinnert ein bisschen an Phil Bahorst, der auch bei seinem ersten Sprint hier Zweiter geworden war. Damals sogar eine halbe Stunde auf den Etappensieg hoffen konnte, weil Jasper Philipsen damals in Bayonne, meine ich, war es vor 3 Jahren, schon hart um die Kurve gezogen ist. Und da hätte er vielleicht sogar gewonnen. Aber das ist was, was dann auch dafür gesorgt hat, dass Phil Bahorst dann während der Tour auch immer von dabei geblieben ist. Und vielleicht klappt das ja mit Max Kanter jetzt in den nächsten Tagen auch, weil mir auffiel, was ihm fehlt, ist so ein bisschen der Kick, also das, was Olaf Keul hatte. Er hatte eine prima Leadout, das haben wir schon gesagt. Er hat auch eine gute Endgeschwindigkeit gehabt, da kann man ihn ja dann vergleichen, weil irgendwann war der Windschatten von Keul ja auch so, gar nicht mehr so spürbar. Und wenn man die Endgeschwindigkeit sich von Philipsen anguckt, der da auf der linken Seite fuhr, von Tim Merlier oder Mats Pedersen, da war er definitiv auf Augenhöhe. Also es muss einfach nur alles zusammenkommen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie der nächste Sprint in Bordeaux ausgeht, weil also Merlier hatte ja gar keine Helfer mehr. Die standen ja alle in dieser, ja, vor der 5-Kilometer-Marke sind die ja alle gestürzt, mehr oder weniger.
Bei diesem Rechtsknick, bei dem ersten größeren Sturz.
Genau, war wie so ein Trichter. Da war eine Verkehrsinsel und da ging es nur rechts rum und deswegen war das sehr eng und da sind die gestürzt, sind einige gestürzt und das hat natürlich vieles durcheinander gebracht. Und Max hatte halt mehr oder weniger als einziger noch einen richtigen Anfahrerzug dabei. Frattin hatte noch einen ganz guten, die sind auch früh nach vorne Kofidis gegangen, also mit Kofidis, haben das auch sehr gut gemacht und der Rest, ja, die sind alle so ein bisschen, haben sich gegenseitig beäugt und hingen da so ein bisschen hinten drin, also man darf die alle noch nicht abschreiben, ne? Die werden in Bordeaux nochmal ganz anders.
Aber sie haben das beim Sprint unterwegs auch schon gezeigt, dass er da mitmacht und er ist, genau, ist jetzt nicht der Top-Kandidat Grün zu gewinnen, das wäre jetzt wirklich zu hoch gegriffen. Aber er macht da auch mit. Das war ja bei
Pascal Ackermann
und Phil Bauer nie der Fall.
Genau, und sie haben auch, er hat einfach gezeigt, er gehört da auch hin und es hat sich schon mal Respekt eingeholt und hat richtig Freude gemacht heute.
Was war mit Pascal Ackermann und Phil Bauhaus los?
ja, Ackermann war noch kurz vor ihm, also in der Kurve, oder beziehungsweise kurz vor bei Olaf Koy, da war er eigentlich noch in der Linkskurve. Also da war er gar nicht so weit weg. Er hat sich da so ein bisschen einbauen lassen. Diesen letzten Kick, den hatte er einfach auch nicht mehr hinterher.
Ich weiß nicht, wie die aufgestellt sind, aber Messius gehörte zu denen, die bei dem ersten Sturz
gefallen.
Der fehlte wahrscheinlich. Klar. Felix Engel hat später keine Rolle, glaube ich, in dem Sprintzug, der war weiter hinten. Und ja, das merkt man, sowas merkt man dann auch.
Ja. Freuen wir uns auf den nächsten Sprint. Übermorgen hören wir nochmal ganz kurz Georg Zimmermann, der ganz glücklich war, dass die Etappe heute mal ein bisschen weniger heiß und hektisch war als in den vergangenen Tagen.
Nach vier wirklich schweißtreibenden Etappen konnte man heute echt mal durchschnaufen. Die Temperaturen waren ein Ticken tiefer. Wir haben ein bisschen eine Bewölkung, von daher das Tempo war reduziert. Von daher war heute sowohl die Hitze als auch der Rhythmus ein ganz anderer.
Wie schauen Sie auf den Tourmalet morgen? Mit welchen Gefühlen?
Ja, es ist ein sehr geschichtsrichtiger Berg. Der erste große Pass, der bei der Tour de France hier befahren wurde. Von daher, ja, wollen wir den Berg in Ehren halten und morgen gutes Rennen fahren.
Der legendäre Tourmalet. Vorher geht es noch über den Aspin. Das ist jetzt noch nicht die Quizfrage, die kommt gleich erst am Ende dieser Folge. Vor 20 Jahren gab es einen Deutschen, der bisher als einziger Deutscher als erstes oben auf dem Aspin war. Habt ihr eine Idee, wer das gewesen sein könnte?
Da sitzt er.
Holger Gersker? Nein.
Nee, Fabian Wegmann.
Ich mit dem Auto, früh um 8.
Ja, so früh war ich da auch schon mal. Das ist herrlich, so über den Wolken.
Ja, aber der Berg danach wäre besser gewesen. Da war ich nur Zweiter nämlich.
War das der Tourmalet danach schon, oder? Okay, das ist ein Wunderpunkt, merke ich gerade. Möchtest du drüber reden?
Ja, 5.000 Euro wäre flöten gegangen, ne? So. Und ich wusste es noch nicht mal. Nein, ach, überhaupt nicht wund.
Nee.
Nein.
Ja,
aber da ging es ja ums Bergtrikot damals. Wir waren lange Zeit raus, wir waren zu viert, glaube ich. Ich wollte das Bergtrikot haben, aber irgendwann hat es mir dann auch einen Stecker gezogen.
Da ist ziemlich viel asphaltiert worden, also zumindest unten die Anfahrt, alles neue Straßen haben wir gesehen.
Ja, ich bin ja damals noch über Schotter gefahren.
Sehr schlechter Asphalt. Ja,
genau. Also da waren ja gar keine Straßen.
Muss man immer dazu.
Zu meiner Zeit. Ja, nein. Und steiler war er aber auch.
Damals schon steiler?
Ja, damals war er steiler.
Ist jetzt ein bisschen abgetragen worden.
Erosion.
Ja. Höre ich auch von. Ja, aber Flo, mal ganz, jetzt haben wir auf dem Spaß hier. Wir sind jetzt im Spaß hier. Flo, also so spektakulär der Auftakt auch war und das hat wirklich viel Spaß gemacht, aber also so richtig los geht's eigentlich morgen.
Ne? Ja, und für mich ist es auch ein klares Zeichen gewesen, es waren heute relativ wenige Fans an der Strecke, vor allem wenige Wohnmobile. Ich bin mir sicher, die haben da oben schon geparkt. Wir haben auch vorhin schon mal bei der Livecam geschaut, beim Tourmalet steht ja eine, da kannst du schon schauen, da ist oben alles voll. Ja, ich bin mir sicher, das wird morgen eskalieren. Dazu kommt ja immer noch, dass viele Spanier rüberkommen. Ist ja nicht so schwer, dort an den Rand der Strecke zu kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich fahre morgen den Tourmalet hoch mit dem Auto, logischerweise. Ja, und werde mir das anschauen und noch ein paar Bilder auch drehen. Ich freue mich darauf, was da los sein wird. Das ist immer super. Ich bin ein großer Fan der Pyrenäen. Mhm. Wenn ich das vergleiche, was findest du schöner, Alpen oder Pyrenäen? Jetzt diese Schroffheit, diese Rauheit, das gefällt mir unglaublich gut. Es ist ja bei weitem nicht so hoch wie der Galibier. Das Dach der Tour ist in diesem Jahr bei den Alpen. Aber trotzdem, es ist majestätisch. Ich finde das toll. Und wenn man da diese Geschichten nachliest, wie das alles entdeckt wurde, welche wahnsinnige Idee dahinter stand, 1910 zum ersten Mal darüber zu fahren, das fasziniert mich immer wieder.
Der berühmte Spruch, ihr seid Mörder, das war ja ein Tourmalet, ne?
Ja, genau. Und darüber zu fahren und eine Sonderprämie auszulösen, dafür, dass man nicht absteigt. Also sowas ist ja geschehen in den Anfangsjahren der Tour de France. Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben, das dann auch alles so ein bisschen zu erzählen, zu zelebrieren. Ich finde das toll, dort oben zu stehen, sich das anzuschauen. Auch die glücklichen Menschen, die da mit dem Rad hochgefahren sind, morgen werden Heerscharen ab Sonnenaufgang versuchen, dort hochzukommen. Es wird alles Bestandteil sein des morgigen Tages.
Ja, die Spanier werden natürlich ihren Juan Ayuso nach vorne rufen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt dann auch ganz andere Namen, die da mitfahren. Und morgen erleben wir sicherlich den ersten richtigen, heftigen Kampf um die Gesamtwertung. Holger, was kannst du sportlich uns vorausschicken für morgen?
Ja, wir bekommen einen Eindruck von der Bergform, auch von Florian Lipowitz natürlich. Die Kletterei, Aspin und Tourmalet steht ein bisschen im Fokus. Der letzte Anstieg dann hinauf zu diesem Wasserfall ganz nah an der spanischen Grenze ist neu. Ist fast 20 Kilometer lang, aber auch nur rund 4% steil. Das ist nicht dann mehr der Höhepunkt und dennoch ist man vorher über Aspin und Tourmalet gefahren. Also wir werden definitiv eine Ahnung bekommen, wie das Kräfteverhältnis ist. Sexas, Ayuso hast du genannt, Lipowitz, und wir werden mal schauen, inwieweit Thorstein Tran sein gelbes Trikot verteidigen kann mit diesen knapp 8 Minuten auf diesem Kurs. Man darf Matthias Wacek nie vergessen in dem ganzen Spiel. Der liegt auf halbem Wege, der kann auch klettern. Und der kann theoretisch auch diese 3 Minuten irgendwas gut fahren auf Tran und sich behaupten vor Pogacar und Vingegaard in der Gesamtwertung. Also es wird auch ein Kampf um das gelbe Trikot. Also insofern ganz viele Facetten, finde ich, für die Etappe morgen.
Fabian, wird in den Mannschaftshotels heute Abend, morgen früh eine besondere Anspannung zu spüren sein bei all den Teams, für die es morgen um was geht?
Ich glaube nicht mehr als die letzten Tage. Die sind auch, also je nachdem, welches Team. Also die einen Teams, die haben Angst vor dem Sprint, die anderen haben Angst vor den Bergen. Also das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, viele freuen sich auch drauf, dass es jetzt losgeht, dass es vielleicht dann nochmal, also gerade die gut in den Bergen sind. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so auseinander geht morgen, weil es ist natürlich noch sehr weit, vom Tourmalet bis ins Ziel.
Aber vorher ist ja beim Courchevel auch gesagt. Und dann ist es passiert. Also bei UAE weißt du nie.
Da weißt du nie. Mal gucken, wie er drauf ist, was er da macht. Klar, er kann da auch schon völliges Feuerwerk abbrennen, runterfahren und dann die letzten 20 Kilometer da alleine fahren. Aber der letzte Anstieg, ich kenne ihn nicht. Wir fahren morgen mal hoch. Er scheint nicht so steil zu sein. Und dann ist es auch schwer für einen Pogacar da den Unterschied zu machen. Ne? Aber klar, wenn er erstmal einmal weg ist und die alles zerlegt haben am Tourmalet und alle nur noch einzeln fahren, dann ist es ein leichtes für ihn. Ne? Mhm.
Flo, wir haben gehört, die Fahrer sind jetzt nicht besonders aufgeregt. Ist das für dich morgen was anderes, was Spannenderes als eine normale Etappe in Anführungsstrichen?
Ich freue mich immer auf alle Facetten. Der Tag heute ist im Prinzip der schwierigere. Es klingt bescheuert, weil er hat letztendlich alles sich so konzentriert, dann nur auf die letzten 4-5 Kilometer, aber genau diese Zeit musst du ja überbrücken, ab 14.15 Uhr oder 14.20 Uhr.
Morgen ist Abwechslung genug da.
Morgen geht es permanent los. Die Spannung ist schon, wer ist in der Spitzengruppe drin? Eine Rechnerei, auch um die Bergwertung, ums Bergtrikot. Ich bin mir sicher, dass der Mann, der jetzt das Bergtrikot hat, das versuchen wird, zumindest in diese Gruppe zu kommen. Das sollte er sicherlich versuchen. Vielleicht kommt eine Gruppe sogar über den Aspar. Natürlich freue ich mich und letztendlich musst du auf einer solchen Etappe wie morgen auch weniger über Kultur und das Ding am Rande erzählen. Morgen dominiert der Sport. Das ist klar. Also in der Übertragung, es ist mehr morgen eine sportliche Übertragung als eine kulturelle, die du wahrnehmen musst, wenn die Situation so wie heute ist, ein Mann alleine vorne und 180 fahren hinterher.
Wie geht's dir, Holger?
Ja, wir machen ja dieses Jahr was anderes. Also ich bin jetzt zum ersten Mal ganz nah bei Flo, weil wir ja auch 4 Stunden plötzlich durchreden. Und ich glaube auch, dass das heute schwerer war. Wir haben ja schon Reportage 1963 heute eingespielt. Das fand ich ja ganz toll.
Was man halt so findet im Archiv, ne?
Also das so Radioreportagen, wie es damals war, als André Darrigade hier schwer geschlagen auf dem Motodrom von Po und... morgen haben wir nicht die Zeit dafür, also wir können sie uns nehmen, aber da wird natürlich permanent was passieren und ich finde es auch dann deutlich angenehmer, morgen mit ganz viel Action, als jetzt so ein Tag, wo dann wirklich auch eine Weile lang nicht so sehr viel passiert.
Ja, wir haben ja den Stream ab 14 Uhr, da helfen wir uns manchmal auch ein bisschen mit Musik, weil wir können ja nicht die ganze Zeit hochquatschen, wenn nichts passiert und dann müssen wir auch mal durchschnaufen, ein bisschen was trinken. Der Musikanteil wird morgen... vermute ich jetzt mal ein bisschen kleiner sein als heute. Wir werden eine Menge zu berichten haben. Live zu hören ab 14 Uhr. Ab wann sind wir im Fernsehen drauf?
14.05 Uhr.
Auch 14.05
Uhr. Aber vorher gibt es schon den Livestream. Ja,
auf sportschau.de.
Auf sportschau.de. Florian Kurz wird da kommentieren. Ich weiß nicht, ob er morgen jemanden an seiner Seite hat. Da habe ich mich jetzt nicht genau informiert. Aber Flo macht das logischerweise super. Ja. Und wir steigen um 14.05 Uhr ein. Ja.
In jedem Fall auch auf sportschau.de in der ARD Mediathek. Den Stream hört ihr bei Sounds. Und jetzt kommt zum Schluss noch die angekündigte und höchst beliebte Kategorie Quiz des Tages. Morgen ruft der Tourmalet, haben wir gerade schon thematisiert. Das ist der höchste asphaltierte Pyrenäenpass Frankreichs. Zum 88. Mal bei der Tour. Noch nie war ein deutscher Radprofi als erstes oben, auch wenn es Fabian Wegmann versucht hat vor 20 Jahren. Er hat es natürlich nicht geschafft.
Nee, natürlich.
Wer hat sich denn vergangenes Jahr dort den Bergpreis geholt?
Oh.
Ah, ich hab euch.
Martinez?
Ja.
Ja. Tschüss.
Lenny Martinez.
Fabian Wegmann hatte recht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen schönen Abend aus Frankreich und bis morgen.
Endlich.
Tourfunk Live. Die Tour de France. Alle Etappen. live hören.
Da kommt er und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, der kommt schon. Und Sturz, Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen, es ist nicht zu fassen, es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live, die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.